Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 83. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Prävention statt Reparatur. Das klingt logisch, ist aber in unserem Gesundheitssystem noch lange nicht selbstverständlich. Während Krankheiten oft erst dann behandelt werden, wenn sie bereits spürbare Symptome verursachen oder chronisch geworden sind, bleibt das enorme Potenzial der Vorsorge vielfach ungenutzt. Dabei wissen wir, viele Erkrankungen können durch frühzeitige Maßnahmen vermieden oder deutlich abgemildert werden. Sei es durch Aufklärung, digitale Gesundheitsanwendungen oder gezielte Programme für Risikogruppen. Doch warum spielt Prävention in der Praxis immer noch eine untergeordnete Rolle? Wie müsste ein echtes Gesundheitssystem aussehen, das Menschen stärkt, bevor sie krank werden? Das erfährst du in dieser Folge.
Talk der Woche.
Ich spreche heute mit Valerie Kirchberger. Sie ist Ärztin mit besonderer Expertise an der Schnittstelle von Medizin, Technologie und strategischer Gesundheitsversorgung. Ihr beruflicher Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Versorgungsmodelle im Rahmen eines wertorientierten Gesundheitswesens. Aktuell konzipiert sie ein strukturiertes Betreuungsprogramm, das sich gezielt an die gesundheitlichen Bedürfnisse von Frauen über 40 richtet. Und sie engagiert sich mit großer Überzeugung für die Transformation des Gesundheitswesens. Außerdem ist sie Co-CEO und Founder von Evela Health. Und dazu hatte ich einige Fragen an sie. Valerie, sehr schön, dass du da bist und dass wir uns unterhalten.
Ich freue mich auch.
Was hat dich dazu bewegt, dich so intensiv mit der Weiterentwicklung des Gesundheitssystems und mit dem Thema Prävention zu beschäftigen?
Ja, also ich würde sagen, lange Erfahrung, eigentlich seit Kindesbeinen an. Ich bin Arzttochter oder Ärztin-Tochter, meine Mutter ist Ärztin. Und das hat mich auch motiviert, selber Medizin zu studieren, weil ich gesehen habe, wie intensiv und erfüllend das ist, wenn man was Sinnvolles machen kann im Gesundheitswesen. Und ich glaube, man kann das gar nicht sagen, ohne im selben Atemzug zu sagen, dass es unheimlich schwierig ist, da irgendwie selbstwirksam unterwegs zu sein und nicht dran wirklich eigentlich schon fast verrückt zu werden. Das habe ich bei meiner, also meine Mutter praktiziert immer noch und ist dabei nicht verrückt geworden, aber die findet die tiefste Erfüllung durch die Behandlung der Patienten, aber arbeitet sich schon auch auf an meistens tatsächlich technischen, IT-bezogenen Themen, an Abrechnungen, also die ist Psychotherapeutin. Wir haben damals, da musste man immer Anträge und Verlängerungsanträge. Also man hatte das Gefühl, die Bürokratie, das wird irgendwie immer mehr. Und das hat mich nicht davon abgehalten zu studieren und hat mich aber dann trotzdem, als ich dann angefangen habe, auch selber zu arbeiten in der Klinik, ich habe einfach gedacht, dass das geht irgendwie alles so nicht. Ja, und zwar auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also ich habe mich ja lange auch beschäftigt mit Patient-Reported Outcome Measurement, mit diesen Themen. Warum wissen wir denn eigentlich nicht, wie gut das ist, was wir machen? Ja, alle anderen Industrien haben irgendwie Qualitätsfollow-ups und Befragungen, aber nur wir in der Medizin machen unheimlich teure Interventionen in der Universitätskinderklinik und keiner weiß, ob irgendwas eigentlich besser ist als vorher. Und das hat sich irgendwie so durchgezogen und dann habe ich nach meinem Facharzt ja auch im Management, also im Vorstand der Charité da gearbeitet für den ärztlichen Direktor und da ging das dann weiter, ja, dass ich dann irgendwie gesehen habe, das ist alles in Silos, da ist nichts verknüpft, da wird meiner, also du hast mir jetzt eine Frage gestellt, wo ich auch ein bisschen in so einen Rant reinkomme, wie du merkst.
Ja, bitte, gib Gas.
Da wird vergütet, basierend darauf, dass Dinge durchgeführt werden. Da wird überhaupt nicht danach vergütet, ob irgendwas irgendwie gut ist, ob was besser geworden ist, ob die Ressourcen sinnvoll eingesetzt worden sind. Und ja, das zog sich so bei mir durch. Deswegen finde ich, dass Menschen, die im Gesundheitssystem gearbeitet haben, auch daran arbeiten sollten, das Gesundheitssystem zu verändern. Und das treibt mich seitdem an. Und tatsächlich ist für mich dieser Weg in die Prävention und jetzt gerade eben ja auch die Prävention für Frauen, mit der ich mich jetzt beschäftige, so eine logische Konsequenz davon, wenn wir uns überlegen, und das ist für deine Hörer jetzt ja auch keine Neuigkeit, aber wie viel Geld wir ausgeben für Dinge, die sich zu großen Teilen verhindern lassen. Und das finde ich weder ökonomisch sinnvoll. Ja, ich bin ja jetzt Unternehmerin auch, ich habe gegründet. Das heißt, ich verstehe auch, wie wichtig es ist, eben nicht Ressourcen zu verschwenden. Das ist so ein bisschen mein Weg, dass ich dann eben wirklich denke, es gibt so viel, wo wir ansetzen können, wo wir Geld sparen können und Leid verhindern. Ja, geht ja zum Glück in der Medizin ganz oft zusammen, dass wenn man darauf achtet, wie man Ressourcen einsetzt und darauf achtet, wie das Ergebnis down the road ist und zwar vielleicht auch nicht nur in einem halben Jahr, sondern in 20 Jahren, dass man dann Geld spart und Leid reduziert.
Ja. Du hast natürlich recht und ich kenne aber auch niemanden, der im Gesundheitswesen tätig ist, der nicht ähnlich denkt. Und es sollte uns doch allen zu denken geben.
Ja,
oder?
Das ist richtig. Ich glaube, es gibt uns auch viel zu denken. Ich befürchte aber, dass viele so tief drinstecken und so sehr versuchen, irgendwie mit dem Kopf über Wasser zu bleiben, dass sie nicht den Nerv haben. Und was ich für mich festgestellt habe, ist, dass irgendwie so inkrementelle Veränderungen mal hier, mal da, dass das alles nicht funktioniert. Ich glaube ganz stark daran, dass wir anders vergüten müssen.
Ja, es ist ja auch so, dass wir ja eigentlich eher ein Krankensystem haben als ein Gesundheitssystem. Wenn der Mensch krank geworden ist, finde ich, ist unser System richtig, richtig gut in Deutschland. Eins der besten, wenn nicht das Beste. Aber das Thema Prävention kommt einfach viel zu kurz. Also da anzusetzen, bevor man krank geworden ist.
Das ist absolut richtig. Vielleicht nochmal so ein Beispiel. Ich hatte jetzt gesagt, ich kümmere mich um Frauengesundheit über 40. Da gibt es zum Beispiel das Thema Osteoporose. Das wissen wir alle. Wir irgendwie verschließen alle die Augen davor als Frauen auch lange. Und dann kriegen ein Drittel aller Frauen eine osteoporotische Fraktur später. Und da gibt es super gute Daten, dass man das aus einer Kombination mit Kraftsport, ja, das ist ja allgemein, jetzt, ich weiß, du beschäftigst dich ja sehr viel selber auch persönlich mit Longevity und Increasing Health Span. Aber ansonsten gehört es ja erstmal noch gar nicht so richtig zur Medizin. Oder eben eine sinnvolle Supplementation und dann möglicherweise bei Frauen eine Hormontherapie, dass das präventiv wird. Ja, Leid verhindert, Geld gespart. Aber da gibt es keine Codes für bei uns im System.
Ja, stimmt. Ist halt eben auch kein Krankheitscode. Weil der Gesunde ist ja nicht krank. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Also es ist auch die Arbeit der Ärzte wird aus meiner Sicht auch nicht richtig incentiviert. Und das System erlaubt ja im Schnitt Arzt-Patienten-Interaktionen im niedergelassenen Bereich. Und ich aus der Klinik weiß ich, es ist nicht anders, im Schnitt von 7 Minuten. In 7 Minuten lernst du den anderen Menschen nicht kennen. Also von daher.
Du frustrierst die Patienten und die Kolleginnen und Kollegen. Ne? Also keiner ist ja Arzt oder Ärztin geworden, um jetzt irgendwie was zu dokumentieren fürs Amt oder für die Abrechnung oder irgendwie sonst was. Sondern die Freude, und das merke ich jetzt, in dem, was ich jetzt mache mit dem digitalen Angeboten, die Freude und die Befriedigung, die das bringt, wenn man doch Zeit schaffen kann für eine Interaktion, die gut mit Daten vorbereitet ist, ja, aber wo es da wirklich auch mal einen Moment gibt, 20 Minuten zu reden, das wirkt so lang nach bei den Menschen. Und das können wir ja gar nicht im Gesundheitswesen machen, ne? Also wenn du als niedergelassener Kollege, dann hast du da einen Patienten nach dem anderen und kriegst da irgendwie deine 17 Euro oder so pro Quartal und da ist die sprechende Medizin nicht so richtig gut und sinnvoll enthalten.
Wie würde denn ein gutes Gesundheitssystem aus deiner Sicht aussehen, was den Menschen stärkt, bevor sie krank werden?
Also ich bin ja ganz ursprünglich mal Kinderärztin gewesen. Ich glaube, dass, also bin ich auch, das hört ja auch nicht auf.
Genau.
Und dann glaube ich, dass das ganz früh anfangen muss. Wir haben ja auch ein Problem gesellschaftlich mit zunehmendem Übergewicht, was schon im Kindesalter anfängt. Und wo ich glaube, dass die Menschen, die Individuen und die Kinder eigentlich schon fast verloren sind gegenüber dem, wie stark die Industrie da ist mit dem Essen. Ja, so wie sehr das wirklich auch süchtig macht, wie viel schwieriger es ist, an vollwertiges Essen zu kommen. Und insofern glaube ich, dass ein besseres Gesundheitssystem mit der Säule Information als Teil der Prävention super früh anfangen sollte. Ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, die wissen ganz wenig über ihren Körper. Ja, also jetzt wiederum, wenn man sich mit Health Span und Longevity beschäftigt, dann setzt man sich damit auseinander, wie wird was für Stoffwechsel, was sind eigentlich Blutzucker-Spikes und warum könnte ich mal irgendwie gucken, dass ich vielleicht versuche, das ein bisschen stabil zu halten. Die allermeisten Menschen wissen es nicht. Also ich glaube, wir müssen früh anfangen mit Wissen. Ja, also auch zum Beispiel bei dem Thema Wechseljahre, die Frauen wissen überhaupt nicht, was mit ihrem Körper passiert und auch die Männer auch nicht. Also beim Wissen müssen wir ansetzen. Und dann, das ist natürlich eine große Frage. Ja, ich habe vorhin gesagt, ich glaube daran, dass wir die Vergütung ändern müssen. Wenn Frau Wagen mich fragen würde, ich denke, wir sollten schon eine ergebnisorientierte Komponente in die Vergütung mit reinbringen. Das gibt's ja in manchen Teilen im Gesundheitswesen schon, bei Qualitätsverträgen oder ähnlichem, ja, wo es entweder zum Beispiel über ein Bonussystem mehr Vergütung bekommt, wenn ein Ergebnis gut ist. Mir wird es auch schon reichen, wenn wir eine strukturierte Ergebnismessung und Dokumentation einführen würden. Und ich denke, wir sollten, wenn wir uns jetzt, wir haben ja, was war das, 440 Milliarden ausgegeben für Gesundheitsausgaben. Das ist, glaube ich, die Zahl aus 2022. Ja, das ist für mich eine unvorstellbar hohe Summe Geld. Der Großteil ist ja Krankenhausversorgung und wie du gesagt hast, ja auch Krankenversorgung. Und da müssen wir mehr nach vorne einfach schieben und auch Geld dafür ausgeben und sagen, wenn wir jetzt hier Geld investieren, in Gesundheit investieren, kostet nicht Geld, sondern spart Geld. Und wie man das jetzt aber wirklich in dem jetzt bestehenden System, wo die meisten Menschen ja in der GKV versichert sind, technisch umsetzt, Hadi, da müssten wir, glaube ich, nochmal ein bisschen in Klausur gehen und uns wirklich was überlegen. Mhm. Ich würde aber schon da sagen, wenn wir schon was neu machen, dann lass es uns wirklich performance- und outcome-basiert machen und nicht einfach wieder sagen, also zum Beispiel, ich habe jetzt hier irgendwie einen knochendichten Scan gemacht und Blut abgenommen, dafür bekomme ich jetzt Geld, sondern ich habe das abgenommen als Teil von einem Paket, was sich zum Beispiel um gesunde Wechseljahre kümmert. Und ich werde von mir aus zu 80% vergütet dafür, dass ich es gemacht habe und zu 20 dafür, dass die Frau eine bessere Knochendichte hat oder eine bessere Griffstärke hat nach einem Jahr. Also wirklich irgendetwas, wo wir sagen können, das zeigt auch, dass die Person gesünder ist als vorher. Oder wenn von mir aus es um sekundäre oder tertiäre Prävention geht, also jemand, der hat irgendwie schon irgendwas, ist nicht kränker geworden. Ja, also es gibt einen Erhalt. Weil ich denke, dass das spornt einfach nochmal anders an, wenn ich weiß, ich werde bezahlt dafür, dass es eben auch wirklich in 1, 2, 3, 4 Jahren, je nachdem, um was es geht, der Person besser geht. Ich weiß, dass das unheimlich komplex ist. Ich weiß aber auch, du hast ja auch in Amerika gearbeitet, ne, dass das da zum Teil wirklich auch schon so Performance-Based Payments gibt und die auch nicht auf allen Bereichen, aber in einigen Bereichen, Beispiel Geburtsmedizin, weiß ich, gibt so Bundled Payments, die schon funktionieren. Also ich maße mir nicht an, dass ich das Vergütungssystem, dass das irgendwie super easy ist zu reformieren oder dass ich das jetzt alles am Ende durchdacht habe. Aber die Komponenten, also einen Teil nach die Prävention verlagern und an messbaren Ergebnissen vergüten, das fände ich schon richtig, richtig toll und da hätte ich durchaus Lust auch mit zu diskutieren.
Ist das auch das, was du unter Value-Based Healthcare verstehst, also ein wertebasiertes Gesundheitswesen, das wirklich auf das Resultat abzielt?
Das ist ein Kern für mich davon. Ich habe sehr lange mich mit Value-Based Healthcare beschäftigt und ich habe angefangen damit, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte, dass die Patienten damals an der Charité diese Patient-Reported Outcomes, dass die erhoben und gemessen werden. Dann haben wir darum uns gekümmert, dass die in den Alltag integriert werden. Also, dass die wirklich auch in klinischen und Qualitätskonferenzen angeguckt werden, dass die vielleicht irgendwann für die Messung der Performance der einzelnen Kliniken eingesetzt oder angeguckt werden und nicht nur Case-Mix-Punkte und wissenschaftlicher Output. Da würde ich sagen, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber für mich ist nach langer Zeit, also nach lang mich damit beschäftigen, das Ergebnis, dass die, und das ist, finde ich, auch in Ordnung, dass aber die Energie dahin fließt, wo die Vergütung gut ist. Und dass eben eine ergebnisbasierte Vergütung anteilig der Hebel wäre, um Value-Based Healthcare wirklich in die Realität zu bringen. Weil das ist es ja noch nicht so richtig. In wenigen Ländern, aber in Deutschland ehrlicherweise noch fast gar nicht. Und ich glaube, das Kernproblem oder der große Hebel ist eine Veränderung in der Vergütung.
Ja, ein gutes Beispiel dafür ist, du hast es erwähnt, in den USA gibt es zum Beispiel für orthopädische Eingriffe eine Periode von 30 Tagen. Wenn da eine Komplikation entsteht, muss das Krankenhaus den Patienten umsonst wieder aufnehmen, weil das in der Fallpauschale quasi mit abgedeckt ist. Und dient und incentiviert das Krankenhaus und die Operateure, eine gute Leistung abzuliefern, damit der Patient möglichst nie mehr wiederkommt, weil er ein Problem hat.
Ja. Und was man da jetzt natürlich auch immer sagen kann, also man kann immer das System austricksen. Ne? Also gibt es ja bei uns irgendwie auch, das geht immer, aber das finde ich kein Argument dafür, dass wir, also ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass wir so nicht weitermachen können. Ja, die Menschen werden, wir geben immer mehr Geld aus im Gesundheitswesen, die Menschen werden aber nicht gesünder. Wir werden älter. Ja, also wenn du nochmal zu den Wechseljahren, mein neues Leidenschaftsthema, vor 100 Jahren waren Frauen ungefähr 2 Jahre in der Menopause, bevor sie gestorben sind. Jetzt leben wir zum Glück viel länger. Jetzt verbringen wir 40% unserer Lebenszeit postmenopausal. Und da passiert total viel gesundheitlich. Kennt sich keiner mit aus. Ist aber ein unglaublicher Hebel. Ähnlich bei Männern. Ja, da verändert sich was gesundheitlich. Und wir warten einfach und warten und warten, bis die Krankheit dann da ist. Und ich meine, du hattest ja auch schon angesprochen, alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, wissen das. Und warum halten wir das eigentlich alle weiter so aus? Das kann man sich schon auch mal fragen.
Ich glaube, alle wollen das System weiter am Laufen halten, weil es ist ja notwendig im Sinne der Krankenversorgung. Aber es müsste trotzdem Politik gemeinsam mit den Akteuren drüber nachdenken, wie können wir es optimieren. Und ich weiß nicht, ob der Wechsel von Fallpauschalen in das DRG-System wirklich was gebracht hat. Also es hat nichts gebracht aus meiner Sicht, aber gut.
Hast du das, also ich meine, ich war damals, du hast es ja wahrscheinlich auch, ich habe das, meine ich, als Studentin oder junge Assistenzärztin mitbekommen. Und der Effekt war ja schon eine Verkürzung der Aufenthaltsdauer.
Ja, also es gab einen positiven Effekt, ganz genau. Nur jetzt haben wir heute eine Situation und also mein Fachgebiet, die Orthopädie, könnte, also in den USA werden Patienten mit einem künstlichen Hüftgelenk oder Kniegelenk ambulant versorgt. Ja, jetzt kann man sagen, okay, das ist so das äußere Ende des Spektrums. Ich komme morgens in ein ambulantes OP-Zentrum und kriege meine Hüfte und mein Knie und gehe am Nachmittag oder Abend wieder nach Hause. Und heute gibt es eine Mindestverweildauer. Ja, und wenn ich besonders gut und schonend operiere und der Patient jung und fit ist, ja, und mit jung meine ich jünger als 65.
Jung für dein Fachgebiet.
Genau. Dann könnte der Mensch, Mann oder Frau, frühzeitig entlassen werden, also nach 1-2 Tagen, aber dann gibt es Abschläge, ja, was die Erstattung angeht. Also das System incentiviert den längeren Aufenthalt. Ich kann mich noch erinnern, wo Patienten mit einem künstlichen Hüftgelenk irgendwie 2 Wochen stationär waren, habe ich noch miterlebt. Jetzt sind es im Schnitt 7 Tage. Also es ist nicht alles schlecht und wir haben uns weiterentwickelt und es ist nur ein Beispiel von vielen.
Ja, aber es ist ein wunderbares Beispiel. Ich habe auch eine tolle Kollegin an der Charité, die da in der Brustchirurgie tätig ist. Die hatte mir mal gesagt, dass man bei ganz frühen Formen eigentlich auch Ambulantes machen kann, sogar mit lokaler.
Ja, ganz genau.
Machen wir nicht, sondern machen wir stationär als Fall. Du hattest ja auch den Artikel zugesendet bekommen mit dem, ne, digital vor ambulant vor stationär. Und das ist ja eigentlich, ist ja auch ambulant vor stationär erstmal ein ganz tolles Credo. Aber wir machen das nicht in Deutschland. Und ich glaube, wir haben, was heißt ich glaube, ich weiß, wir haben keine Zeit mehr, das noch ewig so weiterzumachen. Und das Beispiel von dir ist ja auch immer noch gravierend. Ja, 7 Tage. Eigentlich müsste man sagen, alles, ja, wo es... Die ärztliche Fachkompetenz sagt, das ist okay, wir machen das ambulant oder ihr geht nach Hause, sollte keine finanziellen negativen Konsequenzen haben. Ist doch.
Ja, absolut. Du hast es angesprochen. Wie kann denn Technologie helfen, Prävention wirkungsvoller oder zugänglicher zu machen?
Also, Information, ja, ist einfach mal so qualitätsgesicherte, gute Information. Da kann man jetzt sagen, okay, da brauchst du jetzt nicht groß Technologie, da reicht das Internet, ja, zum Nachlesen, aber es sollte schon qualitätsgesichert und gut sein. Und dann, also was wir oder was ich glaube, wo das gut helfen kann, ist, alle zu erreichen. Also erstmal eben auch nicht, ne, nur die, das hat, ist jetzt auch vielleicht, bin ich jetzt ein bisschen unspezifisch in der Antwort, oder aber nicht unbedingt nur für die Prävention, sondern für den ganzen Versorgungsweg bist du ja nicht mehr so örtlich gebunden. Und wenn ich sage digital vor ambulant, vor stationär, meine ich nicht, dass ambulant und stationär nicht mehr notwendig ist, aber dass wir sehr viel im digitalen Raum oder im hybriden Raum abklären können. Und da können wir erstmal günstig viele Menschen erreichen. Das finde ich gut und sinnvoll. Und da halte ich Technologie für total wirksam. Und dann natürlich jetzt mit Rise of AI kannst du wunderbar Patienten vorbefragen vor einer Interaktion, das mit einem LLM auswerten. Und dann, das kann ich dir sagen, das machen wir jetzt in ein Gespräch gehen mit Patienten oder mit Nutzerinnen in unserem Fall, wir machen ja keine Heilkunde, die sagen, sie haben sowas noch nie erlebt, dass jemand sie noch nicht kennt, sie aber schon so gut kennt und so detailliert auf sie eingehen kann. Und da sind wir wieder, weißt, als wir angefangen haben, ging es ja so ein bisschen auch um ärztliche Motivation. Plötzlich hast du so einen Moment, wo du wirklich wieder einen Raum hast, wo du zuhören kannst und sprechen kannst und auf jemand eingehen kannst, dann nimmst du das wieder mit und arbeitest das wieder auf und kannst darauf basierend auch wieder natürlich mit Unterstützung von AI-Modellen kannst du dann ganz tolle personalisierte Therapieprogramme für die Menschen entwickeln. Und das ist ja in allen Fachgebieten so. Das finde ich genial. Ich habe wirklich eine ganz große Hoffnung, dass gute Technologie in der Medizin das wieder menschlicher macht und den Raum schafft, eben nicht nur irgendwie rumzurennen und zu faxen oder irgendwie MRT-Befunde zu suchen. Das alles ja immer noch wahr. Sondern Zeit zu haben, weil ja die Tech im Hintergrund die Dinge vorbereitet. Das finde ich total großartig und glaube ich, wird auch die Motivation oder die Freude am Beruf wieder zurückbringen für sehr, sehr viele Menschen.
Erzähl uns ein bisschen mehr, was ihr genau macht. Du hast es gerade eben ganz kurz angerissen. Jetzt sind wahrscheinlich alle neugierig, was es genau ist.
Das freut mich, dass du fragst. Frauengesundheit über 40 ist ja so ein Bereich, da sind wir schon da, das ist eigentlich sehr viel Prävention. Da ist jetzt erstmal, über 40 sein ist ja keine Krankheit zum Glück. Da passiert was, das heißt Wechseljahre. Es gibt 3 wichtige Hormone der Frau, wie du ja weißt, das Östrogen, Progesteron und Testosteron. Und die fangen alle an, ziemlich zu schwanken zuerst so in den 40ern und in den 50ern geht dann die Produktion ziemlich zurück. Dieser Bereich bietet sich unheimlich gut an für ein digitales Produkt. Warum? Also erstmal Information fehlt den Menschen. Das heißt, du kannst asynchron kann man über unsere Plattform lernen, was in den Wechseljahren passiert, und zwar wirklich evidenzbasiert und fundiert. Und dann machen wir tatsächlich auch personalisierte Beratung, so ein bisschen, wie ich es beschrieben hatte. Das heißt, die Frauen, für in unserem Fall sind es nur Frauen, füllen einen relativ langen Fragebogen aus. Der wird dann ausgewertet. Dann gibt es ein Beratungsgespräch, in dem wir die verschiedenen Schwerpunkte festlegen, die für die Frau wichtig sind. Neulich, ich glaube, in der Folge mit Nina Ruge sprachst du auch über Schlaf, meine ich. Also Schlaf ist ein Riesenthema in den Wechseljahren. Und bevor der Schlaf nicht, sag ich mal, gefixt ist oder verbessert ist, brauche ich der Frau gar nicht sagen, dass sie jetzt dreimal die Woche 50 Minuten Kraftsport machen soll. Weil die sagen, ich kann überhaupt morgens nicht aufstehen, ich schaffe das alles nicht mehr. Ja, es verändert sich was, ich habe nicht mehr die gleiche Energie. Und deswegen gehen wir auch so ein bisschen modular vor, ja, sagen. Also oft, wie gesagt, erst Schlaf und dann bekommen die da wirklich personalisierte Beratung dazu. Oft geht es dann auch um Ernährung und Ernährung, Bewegung und Schlaf sind so die ersten Dinge, mit denen man sehr viel erreichen kann. Und dann gehen wir so Schritt für Schritt vor. Wenn die Bereiche irgendwie gut laufen, dann haken wir immer wieder nach und sagen dann, okay, jetzt lass uns doch nochmal tiefer reingucken, was man irgendwie tun kann, zum Beispiel im Bereich mentale Gesundheit, Resilienz, sexuelle Gesundheit und solche Dinge. Und das funktioniert sehr gut. Ja.
Schön, sehr wichtiges Thema, wichtiges Thema.
Frauen in dieser Lebensphase sind von allen Seiten, ja, Kinder, Partner, Eltern, Beruf. Und ich gönne es einfach allen, aber insbesondere auch den Frauen in dieser Lebensphase, dass sie wirklich echt nochmal in die Wirksamkeit kommen können, weil du bist manchmal echt so, viele sagen so, jetzt sind die Kinder größer, this is my time, ja. Und dann kommen plötzlich diese ganzen Umstellungen und man weiß überhaupt nicht, was passiert. Die Kollegen wissen nicht gut genug Bescheid, weil die nicht da ausgebildet sind. Das Gelenkschmerzen, Konzentrationsprobleme, Gewichtszunahme, you name it, ja, Verdauungsveränderungen, alles irgendwie Wechseljahre sein können. Also es ist ein ganz, ganz tolles Gebiet und ich glaube, dass die gesunde Frau in der Gesellschaft wirklich was ganz Wichtiges ist.
Unbedingt, unbedingt. Das ist die Hälfte der Bevölkerung. Wenn du so 5 bis 10 Jahre nach vorne schaust, was wünschst du dir für unser Gesundheitssystem und welche Rolle möchtest du selbst da drin spielen?
Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass wir mehr Value for Money haben. Ja, also selbst wenn wir genauso viel prozentual ausgeben, dass die Ergebnisse, also gemessen, besser sind und damit meine ich Lebenserwartung und Lebensqualität. Helfe ich gerne mit. Und wo möchte ich gerne sein? Ich möchte weiter im Gesundheitswesen arbeiten. Ich glaube, da kommt man, wenn man einmal drin ist, nicht mehr von weg. Ich wünsche mir, dass das Unternehmen, was ich mitgegründet habe, mit den 2 anderen tollen Menschen ein global wirksames Unternehmen ist und wir wirklich vielen, vielen Frauen in dieser Zeit geholfen haben. Möglicherweise auch nicht nur Frauen. Ja, so man spricht ja dann mit ganz vielen Menschen und die sagen so, ach, könnt ihr nicht auch noch das und das und das machen? Aktuell ist das jetzt unser Fokus. Aber das wäre so mein Wunsch und dass die Menschen, die im System arbeiten, das gerne machen, Selbstwirksamkeit fühlen können und daran Freude haben.
Valerie, meine letzte Frage an dich ist, welche 3 Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben, wenn sie ihre eigene Gesundheit aktiv selbst in die Hand nehmen wollen?
Also, jetzt habe ich es ja schon ganz oft, denke ich, gesagt, aber Wissen. Also man muss nicht Medizin studieren, aber sich ein bisschen damit beschäftigen, wie der Körper funktioniert. Zum Beispiel, also hatte ja auch gesagt, ich habe Kinder. Also auch Kindern kann man schon erklären, wie das Mikrobiom funktioniert. Meine Kinder essen zwar trotzdem Süßigkeiten, aber sie wissen immerhin, dass Karotten besser für die, ne, guten Bakterien sind als Süßigkeiten. Dann Bewegung und also zu verstehen, dass Sport und Bewegung Gesundheit ist, war mir nicht so klar. Ganz viele Menschen machen Sport, um irgendwie schlanker zu sein oder weiß ich jetzt nicht, Muskeln sichtbar zu haben. Nein, den Körper bewegen ist sozusagen deckungsgleich mit Gesundheit. Und dass es okay ist, sondern sich selber zu gucken.
Absolut. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Valerie, ganz vielen Dank für den spannenden Austausch. Vielen Dank für das, was du machst. Es ist wichtig, weiter die Menschen und die Umwelt aufzuklären, Informationen zur Verfügung zu stellen. Du sagst es, es fängt alles mit Wissen an. Und du trägst einen großen Teil dazu bei, dass wir alle schlauer werden. Vielen Dank.
Danke für deine Fragen.
Sehr gerne.
Die Fakten der Folge.
Einen Punkt hat Valerie immer wieder betont. Prävention braucht Priorität, auch finanziell. Wenn wir ernsthaft wollen, dass weniger Menschen krank werden, muss mehr Geld gezielt in präventive Maßnahmen fließen. Nicht nur in die Behandlung von Krankheiten, sondern in deren Vermeidung. Wir wissen doch eigentlich bei einigen Krankheiten schon lange vorher, was auf uns zukommt. Handeln wir also endlich proaktiv. Viele Krankheiten, die uns teuer zu stehen kommen, sind vorhersehbar und vermeidbar. Statt immer wieder zu reagieren, müssen wir lernen, gezielt vorzubeugen. Prävention ist absolut kein Luxus, sondern Teil einer modernen Zukunft und Versorgung. Wer früh ansetzt, spart langfristig Kosten, Leid und Ressourcen. Präventive Gesundheit sollte selbstverständlich in der Regelversorgung verankert sein und nicht vom Zufall oder dem Wohnort abhängen. Also, achtet auf euren Körper und denkt dabei auch mal an euch selbst. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen, dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@cerimtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, Rizinusöl auf dem Bauch für eine bessere Verdauung. Wusstest du, dass du deine Verdauung und Entgiftung unterstützen kannst, ohne etwas einzunehmen? Einfach abends einen Teelöffel kaltgepresstes Rizinusöl auf den Unterbauch anmassieren, dann eine Wärmflasche drauf und entspannen. Das Öl wirkt tief, es aktiviert dein Lymphsystem, unterstützt die Leber und kann den Stuhlgang anregen, ganz sanft über Haut und Faszien. Viele schwören darauf bei Völlegefühl, Blähbauch, PMS oder einfach zum Runterfahren nach einem langen Tag. Mein Tipp, probier's 2 bis 3 Mal die Woche abends, ohne Stress, ohne Nebenwirkungen, dafür mit erstaunlich viel Wirkung. Also mein Random Reminder in dieser Woche, Rizinusöl auf dem Bauch hilft für eine bessere Verdauung. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Cerimtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@cerimtech.de.